würde ich sagen, hauen wir auch direkt rein, wa? Jo Leute, dann schön, dass ihr wieder zur nächsten Diätserie eingeschaltet habt. Ich hab's gerade gar nicht auf dem Schirm. Wie viele Wochen bist du jetzt bis zu deinem ersten Warm-Up-Wettkampf out?
8 Wochen.
8 Wochen, ja nice. Ist ja schon bald, also in 2 Monaten, ey. Das geht jetzt richtig schnell.
Time flies.
Ja, auf jeden Fall. Ja, bei mir sind es ja 29 Wochen. Ist noch ein bisschen hin bis dahin, aber ich glaube trotzdem, dass es jetzt auch schneller geht, als man jetzt man vielleicht denkt. Ja, wie geht's dir denn so bisher? 8 Wochen out jetzt?
Ey, für 8 Wochen out fühle ich mich tatsächlich noch sehr, sehr gut, aber ich würde mich jetzt auch nicht als 8 Wochen out beschreiben, weil, wie du schon gesagt hast, das Ganze wird ein Warm-Up-Wettkampf. Mein Hauptwettkampf, den habe ich tatsächlich erst in, ich glaube, 16 Wochen. Mhm. Da ist die deutsche Meisterschaft der GNBF. Und zwischendrin habe ich auch noch mal ein paar Wettkämpfe, aber die Form ist noch nicht entsprechend für 8 Wochen out, aber da hat sich wirklich in den letzten Wochen noch mal einiges getan. Ich bin ja auch umgezogen und ja, fühle mich dort, also jetzt in der neuen Wohnung, extrem wohl. Mir geht's echt gut da und ich merke auch, wie sich das so ein bisschen auf, oder nicht ein bisschen, sondern wirklich sehr stark auf den Diäterfolg so ein bisschen auswirkt. Mhm. Weight of Loss war echt sehr, sehr solide in letzter Zeit. Habe echt nochmal gut an Gewicht verloren, jetzt auch in den letzten Wochen echt knappes Kilo pro Woche abgeworfen. Also allein jetzt in der letzten Woche irgendwie 1,6 Kilo. Ich habe ja in der letzten Episode auch erzählt, dass es mit dem Umzug alles so ein bisschen stressig war. Und ja, ich sag mal, jetzt gab es halt immer nur noch so Kleinigkeiten zu tun. Dann wurde hier nochmal was angeliefert, packt man das aus, baut das auf. Und das war dann nicht mehr so viel auf einmal. Und ey, das hat mir echt, gut getan jetzt in den letzten Wochen. Wir schlafen jetzt auch seit knapp 7 Tagen in der Wohnung. Ich muss sagen, ich penne auch richtig, richtig gut da, weil das Schlafzimmer ist das kann ich wirklich komplett abdunkeln. Ne? Also wir haben Rollladen. Wenn du die runterfährst, dann ist es da wirklich stockduster. Und das hatte ich halt vorher nicht. Ich habe da vorher immer nur so Gardinen gehabt, die waren aber voll lichtdurchlässig. Und ja, es macht auf jeden Fall nochmal einen Unterschied, wenn du halt da wirklich eine richtig dunkle Höhle hast. Gleichzeitig merke ich aber auch, dass der Schlaf so ein bisschen teilweise auch durchwachsener ist. Also ich habe jetzt so Nächte, so da schlafe ich mega gut, 8, 9, teilweise sogar 10 Stunden. Aber dann habe ich auch immer öfter jetzt Nächte, wo ich einfach manchmal so um 4, 5 Uhr morgens einfach aufwache, weil ich auf Toilette muss und danach einfach nicht mehr einschlafen kann. Ja. Also so welche Nächte kommen jetzt auch und die werden immer häufiger, aber abgesehen davon ist der Schlaf wirklich ziemlich, ziemlich gut. Und ja, ich merke einfach, dass sich das alles insgesamt sehr, sehr positiv auswirkt. Jetzt auch das Wetter ist mega geil.
Auf jeden Fall.
Ich war gestern so ein bisschen die neue Umgebung erkunden. Das ist jetzt auch gerade voll aufregend für mich, so einfach jetzt in einer neuen Stadt mehr oder weniger zu sein. Und da ist so ein richtig schöner Weg, den man entlang gehen kann. Und dann kommt man irgendwann oben auf so einem Hügel raus, wo du dann auf einen Golfplatz runterschauen kannst. Und dann siehst du auch so ein bisschen so, den Ort, in dem ich wohne. Und dann saß ich da gestern echt so, glaube ich, Stunde auf einer Bank, wurde voll mit der Sonne beschienen, konnten mir so die Golfe anhören und hab die Golfe ansehen, wie die so am Putten waren und so. Ja. Und hab dazu einen Podcast gehört und ja, Wetter voll genossen, also living the good life right now, ja.
Ja, nice, klingt auf jeden Fall richtig gut. Ist witzig, dass du das mit dem auf Toilette gehen angesprochen hast. Also bei mir ist es jetzt ja so, mein Minicut, mein 5-wöchiger, der ist jetzt ja auch zu Ende gegangen vor 2 Tagen. Abschließend kann ich dazu auf jeden Fall noch kurz ein paar Worte verlieren. War richtig, richtig gut, muss ich sagen. Wir sind ja recht aggressiv auf jeden Fall reingegangen, muss man ja sagen. War natürlich dann dementsprechend auch eben nur für eine kurze Dauer so. Sind jetzt ein bisschen mehr als 6 Kilo knapp, die ich da abgeschmissen habe. Und ich muss sagen, Training lief weiterhin richtig gut. Eigentlich auch ziemlich progressiv weiterhin. Form ist auch eigentlich ziemlich gut geworden, muss ich sagen. Und sonst, was die Diät-Symptomatiken angeht, hatte ich eigentlich bisher, muss ich sagen, kaum welche, die aufgetreten sind. Jetzt zum Ende ist es mir auch aufgefallen, dass ich früher wach werde als sonst. Eben auch, also nicht, weil ich dann beispielsweise vom Sonnenlicht aufgeweckt werde, sondern auch einfach, weil ich dann auch auf Toilette muss. Also das hatte ich dann jetzt auch zum Ende vom Minicut schon so ein bisschen gehabt. Jetzt nicht so exzessiv, also nicht wirklich stark, also war jetzt nicht so, dass ich dann so wie du um 4 Uhr morgens wach geworden bin, sondern dann anstatt vielleicht um 7:30 dann um 7:30. Aber so ein bisschen ist es mir eben auch schon aufgefallen. Genau, wollte ich nur noch kurz dazu angemerkt haben.
Ey, dein Minicut ist eine super interessante Case Study. Also ich habe noch nie jemanden so in so einer kurzen Zeit so aggressiv an Fett verlieren lassen, vor allen Dingen nicht bei dem Körperfettanteil. Der war ja bei dir, sage ich mal, also du warst ja auch schon vorher gut in Form, ne? Klar, immer alles relativ zu sehen, wisst ihr ja auch, haben wir schon öfter darüber geredet, ne? Körperfett, immer eine sehr, sehr relative Sache. Aber ja, bei Konstantin hat das wirklich extrem gut funktioniert. Das war ja auch so die Problematik vorher, ey, Appetit war halt einfach gar nicht mehr da. Mhm. Und ja, jetzt bist du halt einfach nochmal 6 Kilo leichter und ich meine, dir geht es immer noch sehr, sehr gut. Wir hatten ja auch zu Beginn des Minicuts das Volumen so einen Ticken runtergefahren. Mhm. Da haben wir auch gemerkt, okay, das Training war vorher doch auch schon sehr, sehr hart und einfach um da auf Nummer sicher zu gehen, dass du jetzt da jetzt auch regenerativ nicht zu krass am Arsch bist. Jetzt vor allem auch für die kommende Contest-Prep wollten wir dich jetzt auch nicht gegen eine Wand fahren lassen. Deswegen proaktiv Volumen so ein bisschen runtergeschraubt. Ja. Hat dir, denke ich, auch sehr, sehr gut getan, weil trainingsmäßig lief der Minicut ja auch echt super smooth jetzt durch, ohne irgendwelche Probleme. Das war mir halt auch sehr, sehr wichtig. Und ja, jetzt geht's mit dir wieder mit den Kalorien hoch, ey. Mhm. Du hast gestern schon wieder 550 Gramm Carbs essen dürfen. Ja, ich glaube jetzt auch, dass in den nächsten Wochen da auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen was passieren sollte.
Ja.
Das war ganz witzig. Ich hatte ja bei Instagram in der Story deine Transformation oder die Form gepostet und dazu dann geschrieben, dass wir jetzt für die nächsten 7 Wochen auf Erhaltungskalorien gehen und hatten so ein paar gefragt, Erhaltungskalorien, ist das nicht total ineffizient? Der Konstantin, der ist doch schon relativ fortgeschritten und wäre es nicht besser, irgendwie in einem soliden Überschuss unterwegs zu sein, damit man halt irgendwie den Muskelaufbau wirklich maximieren kann.
Es ist witzig, dass du das sagst, ganz kurz, wenn ich einhaken darf. Ich habe tatsächlich auch 2 oder 3 Nachrichten genau zu der, also genau die gleiche Frage habe ich eben auch bekommen gehabt, warum wir nicht dann in einen leichten Kalorienüberschuss gehen würden. Ja, genau, habe ich auch bekommen,
Ja, super cool. Ich fand's cool, dass die Frage aufkommt.
Ja,
auch. Und grundsätzlich finde ich den Gedanken so prinzipiell auch nicht verkehrt, weil klar, du kannst nicht davon ausgehen, dass wenn du nicht in einem Kalorienüberschuss bist, dass du bestmöglich Muskeln aufbaust. Ganz klar. Und ich finde es auch grundsätzlich besser hinzugehen und zu sagen, ey, wenn das Ziel Muskelaufbau ist, dann lass uns lieber schauen, dass wir Muskelaufbau maximieren, anstatt den gleichzeitigen Fettabbau zu minimieren. Das ist ja auch so ein Gedanke, der auch, sag ich mal, sehr so von Revive Stronger so gepusht wurde, so dass Maintenance-Phasen oder sag mal Erhaltungskalorien, das ist so ein bisschen zu vergleichen ist, wie wenn du die Reifen die ganze Zeit durchdrehen lässt, aber also halt nicht vorankommst,
dass du
auf der Stelle trittst. Aber ich muss sagen, also mit den Kontexterfahrungen, die ich halt mit dir sammeln durfte, sehe ich das halt in deinem Fall anders. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass es jetzt gerade nicht darum geht, um jeden Preis bestmöglich Muskeln aufzubauen, weil wir haben natürlich auch noch ein Ziel. Ne? In 29 Wochen soll es für dich auf die Wettkampfbühne gehen. Das heißt, das hier ist jetzt keine Phase, wo wir sagen können, es interessiert uns nicht, wie viel Fett du jetzt zulegst. Mhm. Und wir haben ja schon gesagt, das mit dem Körperfettanteil ist relativ. Ich denke, für Konstantin ist der Körperfettanteil moderat. Also auch wenn er jetzt vielleicht für einen anderen wirklich richtig lean erscheinen mag, du kommst ja persönlich damit sehr, sehr gut eben auch noch zurecht. Und du hast jetzt keine krassen Diätsymptome zum Ende der Diät. Also denke ich, dass du in einer sehr, sehr guten Ausgangslage bist, um jetzt Muskeln aufzubauen. Ja. Vor allen Dingen, wenn wir dir jetzt wieder mehr Energie zuführen. Ob wir jetzt in einem 200er Überschuss oder bei Erhaltungskalorien sind, Das macht den Braten jetzt nicht mehr so fett, aber der Kontrast wird enorm hoch sein, weil du kommst aus einer Phase, wo du durchschnittlich 2200 gegessen hast. Ne? Und jetzt, wo sind wir jetzt?
3,5 im Schnitt.
3,5, das sind 1300 Kalorien mehr. Diesen Unterschied wird er merken und dementsprechend auch im Training deutlich besser performen, einen deutlich höheren Muskelaufbaureiz widersetzen. Und das alleine wird dafür sorgen, dass wir in eine positive Proteinbilanz kommen. Also schauen wir schon, ich sag mal, dass wir jetzt in dieser Phase tendenziell eher auf Maintenance-Kalorien abzielen. Wenn es ein leichter Überschuss wird, so be it. Ich habe auf jeden Fall auch in deinem Diätverlaufsplan, sag ich mal, so ein bisschen einkalkuliert, dass du jetzt auch wieder ein bisschen zunehmen wirst. Ich meine, das ist ja unvermeidlich. Maintenance-Kalorien bedeutet ja auch nicht, dass dein Gewicht komplett konstant bleibt. Eben. Wenn du aus einem Defizit, zum Beispiel aus einem aggressiven Minicut rauskommst und die Kalorien erhöhst, dann wirst du zwangsläufig auch erstmal wieder an Gewicht zunehmen. Ja. Das ist immer so ein kleines Auf und Ab mit dem Wasserhaushalt, wenn du halt vom Überschuss in ein Defizit gehst, dann hast du auch in der ersten Woche erstmal einen enormen Gewichtsverlust, aber das entspricht ja dann nicht immer dem Kaloriendefizit. Genauso, wenn du aus der Phase wieder rauskommst, hast du auch erstmal ein bisschen Gewichtszunahme. Deswegen kann man das gar nicht so gut eben auch trennen und sagen, okay, du bist jetzt in einem Kalorienplus oder auf Erhalt. Ja. Wir schauen einfach, dass dein Gewicht, ich würde sagen, leicht nach oben geht, dass es eben, wie gesagt, schon mit einkalkuliert und dass wir uns halt ungefähr bei Erhaltungskalorien bis vielleicht einem leichten Überschuss befinden. Das können wir eh nicht genau auseinanderhalten. Ja. Und die Phase, die dauert ja jetzt auch gar nicht so lange. Wir haben ja jetzt erstmal eine Woche auf Erhalt. Das ist ja eigentlich noch der Deload vom Minicut. Also in dieser Woche werden wir keinen überschwelligen Trainingsreiz setzen. Mhm. Wobei, gut, wir haben jetzt den Deload-Approach auch wieder so ein bisschen geändert, aber da können wir ja gleich vielleicht nochmal drüber sprechen.
Genau.
Und dann haben wir 5 Wochen Akkumulation im nächsten Zyklus. Da wird auf jeden Fall was gehen, weil du hast halt super viel Kohlenhydrate, Energie dann zur Verfügung. Das wird ein enormer Kontrast sein. Da wirst du auf jeden Fall nochmal gut im Training performen können. Und dann kommt halt wieder eine Woche Deload, wo wir jetzt keine Anpassung hervorrufen. Dann auch da wieder eher auch weiterhin bei Erhaltungskalorien. Also von den 7 Wochen Maintenance sind halt nur wirklich 5 produktive Trainingswochen. Und ich denke, da wird einiges passieren. Und wenn wir gleichzeitig den Körperfettanteil jetzt nicht allzu sehr in die Höhe schießen lassen, was sehr vermutlich nicht passieren wird, dann haben wir eine super Ausgangslage dann auch für die kommende Prep. Deswegen sehe ich das ein bisschen anders. Ich denke jetzt nicht, dass wir jetzt wirklich darauf abzielen müssen, in einem Kalorienüberschuss unterwegs zu sein. Ich meine, wir werden es vielleicht sein, weil man kann es jetzt eben wegen den Gewichtsschwankungen eh nicht genau sagen. Aber unter den Voraussetzungen, bei dem Kontext, denke ich, dass dieser Ansatz auf jeden Fall voll vertretbar und auch zu den besten Fortschritten vor allem dann auch für deine Contest-Prep führen wird.
Ja, genau. Also den Leuten, denen ich auch quasi geantwortet hatte, da bin ich eigentlich habe ich es eigentlich ähnlich erklärt wie du. Ich habe quasi auch erklärt, dass man sich die Phase jetzt auch nicht jetzt quasi komplett isoliert anschauen kann. Mhm. Also darf eigentlich auch nicht, sondern man muss halt immer auch gucken, was passiert, was ist davor passiert, aus welcher Situation kommst du quasi, in welcher Situation willst du dann danach im Prinzip, nach dieser Phase dann im Prinzip auch wieder rein. Mhm. Ich meine, dadurch, dass die Contest-Prep jetzt allein schon im Nachhinein nach diesen 7 Wochen dann ansteht, wäre ein leichter Kalorienüberschuss, also ein geplanter Kalorienüberschuss, jetzt vielleicht auch nicht die optimalste Idee, weil das einfach bedeuten würde, dass halt eben ein gewisser Prozentsatz an Körperfett halt auch wieder dazu kommen würde. So, und was man natürlich auch sehen muss, also nur weil du jetzt auf Erhaltungskalorien bist, heißt es ja nicht, dass automatisch nichts passiert.
Richtig.
So, das ist ja genauso, also du darfst dir das halt nicht isoliert anschauen, so Kaloriendefizit heißt, okay, es passiert nichts, du baust vielleicht Muskulatur ab, verlierst Muskulatur eventuell, weil du halt einfach weniger Energie zuführst, als du benötigst. Erhaltungskalorien, es heißt aber auch nicht, dass eben nichts passiert und es heißt auch nicht direkt, dass nur Muskulatur im Überschuss eben aufgebaut werden kann.
Ja. So. Leute denken da oft in so Schwarz-Weiß-Mustern.
Ja, genau.
Vielmehr sollte man sich das Ganze auf einem Kontinuum anschauen. Ja. Klar, je höher die Kalorien, desto höher das Potenzial für Muskelaufbau. Wenn du wirklich so viel Muskeln wie möglich aufbauen willst, dann geh in einen 1000er-Überschuss.
Ja.
Da ist der Muskelaufbau am besten, aber die Fettzunahme im Verhältnis natürlich auch, wo es dann irgendwann natürlich auch keinen Sinn macht. Also, aber ob du jetzt bei Maintenance-Kalorien oder bei einem 100er oder 200er Überschuss bist, so, das ist jetzt nicht so diese magische Grenze, wo der Körper dann auf einmal umschaltet und denkt, oh, jetzt habe ich 100 Kalorien, mehr als ich verbrauche und jetzt passiert so viel. Ja, schon, aber es ist wahrscheinlich nicht so, dass es so ein On-Off-Switch ist, wo man sagt, okay, hier findet bestmöglicher Muskelaufbau statt und hier nicht mehr.
Eben. Ich meine, nur auch wenn du beispielsweise dich in einem Kaloriendefizit befindest, heißt ja auch nicht, dass du da dann zwingend nicht mehr Muskulatur aufbauen kannst.
Genau.
Würde ich definitiv auch nicht so unterschreiben, würde ich definitiv sagen, dass das trotzdem möglich ist. Muss man sich natürlich dann auch wieder anschauen, aus welcher Phase kommst du eben, wie lange ist das Defizit, wie hoch ist das Defizit und Co. Also das kann man sich halt auch wieder nicht isoliert anschauen. Aber selbst in einem Kaloriendefizit, je nachdem, wie man das Ganze dann eben gestaltet, ist es meiner Meinung nach definitiv auch noch möglich, Muskulatur aufzubauen. Und wenn es in einem Defizit möglich ist, dann in der Haltungsphase mit deutlich mehr Kalorien und Kohlenhydraten auf jeden Fall auch.
Ja. Absolut. Ja, ich denke, man muss sich da auch, also wenn man das Ganze jetzt ohne Kontext betrachtet, dann denke ich, Faktoren sehr, sehr relevant. Einmal, okay, A, wie viel Körperfett hast du? Ja. Und B, wie nah bist du an deinem genetischen Limit dran? Und da hatten ja auch ein paar geschrieben, hey, der Konstantin ist doch schon sehr, sehr fortgeschritten. Und dem habe ich auch auf jeden Fall zugestimmt. So, der Konstantin sieht super aus, ne? Also vor allem für sein Alter, richtig gute Entwicklung bisher. Ja. Aber ich glaube halt wirklich, dass du noch richtig, richtig viel Potenzial hast.
Würde ich also genauso unterschreiben, ja.
Du kannst wirklich noch so enorm wachsen. Das unterschätzen, glaube ich, auch viele, ne? Also ich meine, klar, wenn man sich deine Form anschaut, so wunderbar, ne, alles schon echt gut gekommen jetzt auch im letzten Jahr, aber da geht halt noch richtig viel und ich sehe da halt auch noch richtig viel Potenzial bei dir. Deswegen bin ich wirklich davon überzeugt, dass in den nächsten 5 Wochen da auch was gehen wird, weil ich habe ja deinen Fortschritt jetzt auch über die letzten Jahre begutachten dürfen. Und ich meine, wir haben da jetzt natürlich auch viele Dinge gemacht, die so ein bisschen auch durch die langfristige Planung beeinflusst wurden, eben dass du ja jetzt auf die Bühne gehen willst, ne? Und das hat natürlich auch Einfluss darauf, wie ich die ganzen Phasen davor eben auch schon so geplant habe. Und wir haben ja alles auch so ein bisschen darauf ausgelegt, dass wir tendenziell immer so ein bisschen leaner werden, mit einem geringen Körperfettanteil auch einfach zurechtkommen.
Ja.
Und das hat ja auch jetzt wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also ich meine, du bist jetzt nochmal deutlich leaner als bei deiner letzten Diät. Aber, ne, das Gewicht ist ja auch nochmal niedriger, die Form hat sich nochmal verbessert. Wir haben auch gesehen, in diesem kurzen Zeitraum dazwischen ist halt nochmal was gegangen. Ne? Also da schlummert auf jeden Fall noch einiges an Potenzial und das wird natürlich dann auf jeden Fall dann langfristig freigelegt. Und klar, sieht super aus, aber
geht noch
ich
einiges.
Denke, das Potenzial ist da. Von daher auch mit Erhaltungskalorien wird da was gehen jetzt in den nächsten Wochen.
Ja, definitiv. Du hast ja eben noch den anderen Deload-Approach angesprochen. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht kurz noch drüber sprechen, wie du das Ganze jetzt gestaltet hast, beziehungsweise was so deine Devise hinter dem Ganzen ist?
Ja, gerne. Genau, was haben wir jetzt gemacht beim Konstantin? Wir haben die Herangehensweise im Deload ein bisschen anders gestaltet. Klar, im Deload, Hauptziel ist es natürlich, Ermüdung zu reduzieren, gleichzeitig die Fitnesscharakteristik so gut es geht zu erhalten. Klar, du könntest auch eine Woche einfach gar nicht trainieren. In dem Fall würdest du aber vielleicht ein paar Anpassungen verlieren oder auch einfach neuronal nicht mehr so effizient dann im neuen Mesozyklus direkt am Start sein. Ja. So, jeder kennt es, wenn man halt mal eine Woche nicht trainiert, sondern fallen die Lifts in der ersten Trainingswoche meist ein bisschen schwer. Also es muss sich so ein bisschen die Waage halten. Und was wir jetzt angehen, ist, dass wir den Trainingsstress ungefähr um 50% kürzen. Ich denke, ja, das machen auch viele, ne? Sätze halbieren oder gegebenenfalls Intensität halbieren. Man kann natürlich über viele Regler den Trainingsstress so ein bisschen steuern. Und wir machen das aber diesmal nur über die Anzahl der Einheiten. Also anstatt 6-mal pro Woche trainieren wir 3-mal. Und lassen die Einheiten aber komplett unverändert. Wir trainieren mit den gleichen Reps im Reserve, mit den gleichen Satzanzahlen weiter. Das heißt, durch die einzelne Einheit rufen wir trotzdem immer noch einen Muskelaufbaureiz hervor. Also wir gehen in die Einheit, machen die ganz normal und wir werden dann von dieser Einheit wachsen. Ja. Aber diese Muskelaufbereize, die kommen dann halt nicht so häufig, nicht so hochfrequent wie in normalen Trainingsphasen, sondern wir haben dann einfach nochmal mehr Rest-Days dazwischen. Und ich glaube, dieser Approach ist sehr, sehr gut, um zum einen Ermüdung zu reduzieren, ganz klar, der Trainingsstress ist um 50% reduziert, du hast nach jeder Einheit mindestens einen Rest-Day, was auch super entspannt ist, ne? Trainierst, machst Pause, gegebenenfalls kannst du noch einen zweiten Rest-Day einschieben, da hast du vier Pausentage dann in den 7 Tagen und wir haben auch weiterhin das Gefühl, was Wirksames im Training zu machen, ne? Ganz oft geht man halt hin und Leute denken dann, okay, jetzt ist der Deload, jetzt muss ich Trainingsstress kürzen, ich gehe mal hin und mache mal nur 50% vom Arbeitsgewicht oder so. Und dann ist das halt voll so ein bisschen Bewegungstherapie und man macht eigentlich kaum was Wirksames. So. Man geht halt wirklich nur durch die Bewegung, aber ein konkretes Signal schickt man dem Körper damit jetzt nicht. Ne? Und dementsprechend glaube ich, dass wir durch dieses weitere, durch das weitere harte Training einfach sehr, sehr gut die Fitness erhalten, dann weniger Einstiegsprobleme haben und zusätzlich auch ein bisschen mehr Konstanz in das tägliche Erscheinungsbild bringen. Also ich habe es ganz oft so, dadurch, dass die Einheiten dann teilweise echt sehr, sehr leicht oder auch einfach lasch werden im Deload, dann hat man halt auch weniger Entzündungsprozesse, weniger Zellschwellung und man geht so ein bisschen ein.
Ja, man sieht ein bisschen schlechter aus.
Man kennt es im Deload, man sieht dann eben schlechter aus. Mhm. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil zum Beispiel in der Diät, wenn man die Wochen davor sich in einem Kaloriendefizit befunden hat und dann in der Deload-Woche die Kalorien vielleicht mal auf Maintenance erhöht, dann weiß man gar nicht genau, was passiert jetzt gerade mit dem Look. Ne? Weil einerseits, okay, du hast mehr Kalorien, das sollte die Glykogenspeicher füllen, das sollte dazu führen, dass du potenziell eigentlich besser aussiehst.
Ja.
Wenn du aber dann den Trainingsstress runterfährst, ne, dann hast du, sag ich mal, so zwei Variablen, die so ein bisschen gegeneinander konkurrieren. Die gleichen
sich dann vielleicht auch so wieder so ein bisschen aus.
Richtig, ne? Genau. Vielleicht verändert sich der Look dann gar nicht und du kannst halt nicht genau sagen, okay, was ist jetzt vielleicht auch durch die Kohlenhydrate, die wir zugeführt haben, passiert.
Ja.
Und jetzt vor allen Dingen bei dir, ne, mit Hinblick auf die Contest-Prep ist es für uns, sag ich mal, sehr, sehr wichtig zu wissen, hey, wie reagiert dein Körper auf eine X-Menge an Kohlenhydraten? Das ist dann natürlich auch für die Peak-Week-Strategie enorm relevant und das können wir halt jetzt dann auch schon so ein bisschen besser einschätzen, wenn wir die Trainingsbedingungen, sage ich mal, ein bisschen konstanter halten, einfach dadurch, dass die Einheiten sich grundsätzlich gar nicht verändern.
Ja.
Also das werden wir jetzt ausprobieren.
Mhm.
Ich denke mal, das wird dir sehr, sehr gut taugen. Habe auch anekdotisch die Erfahrung gemacht, also in Zusammenarbeit mit Kunden, dass viele es sehr schätzen, einfach in der Deload-Woche nicht so häufig trainieren zu müssen.
Ja, voll.
Kann ich auf jeden Fall auch so eine allgemeine Empfehlung rausgeben, die Trainingsfrequenz vielleicht eher zu kürzen, anstatt dann irgendwie hinzugehen und die Intensität stark zu verringern. Also ich muss sagen, bin doch eher so ein Verfechter davon, die Intensitäten im Deload tendenziell ein bisschen höher zu halten.
Ja.
Wenn man Probleme mit den passiven Strukturen eventuell hat,
dann
kann man vielleicht ein bisschen mehr über die Intensitäten machen, aber das ist bei dir jetzt gerade in deinem Fall gar kein Problem.
Ja.
Von daher einfach die Trainingshäufigkeit halbiert und ganz regulär weiter trainiert. Bin sehr gespannt, wie das funktioniert.
Ja, ich hatte ja damals auch schon, als du mir das Feedback zurückgegeben hattest, beziehungsweise mir die neue Deload-Strategie dann vorgeschlagen hattest, hatte ich dir ja auch direkt Feedback dazu gegeben, dass ich das einen super interessanten Approach auch einfach finde. Wie du schon gesagt hast, ich glaube tatsächlich, dass der mir richtig gut taugen wird. Einfach, weil die Einheiten ja dann im Prinzip wirklich konstant bleiben, genauso wie vorher. Das heißt, es ist ja im Prinzip wirklich gar keine Entwöhnung von dem herkömmlichen Training, sag ich mal da. Denke mal, dass das dann in Anführungszeichen Wiedereinstieg dann, wenn der neue Mesozyklus dann auch wieder beginnt, dass mir das auch deutlich leichter fallen wird, weil das ist ja zum Beispiel auch so das Problem, wenn man dann die Intensität in Form von dem Arbeitsgewicht zum Beispiel relativ stark reduziert im Deload, dann kann ja der Einstieg halt relativ schwer fallen.
Mhm.
So, das ist halt so ein Problem, was dabei zum Beispiel auftritt. Und das sollte dabei ja überhaupt nicht der Fall sein, weil die Einheit ist ja im Prinzip genau gleich wie im Block davor und im Prinzip genau gleich wie der neue Block dann eben auch startet. Deswegen finde ich auf jeden Fall einen richtig coolen Ansatz und ich freue mich auf jeden Fall, den jetzt auch mal austesten zu können. Glaube aber auch wirklich, dass der mir relativ gut zusagen würde.
Mhm. Ja, man muss auch dazu sagen, dass dein Trainingsvolumen oder dein Trainingsstress im Laufe des Minicuts jetzt auch mehr oder weniger eigentlich komplett konstant geblieben ist.
Ja.
Ich glaube, wir haben da ja überhaupt nichts angepasst. Mhm. Wir sind damit mit einem, ich würde sagen, in Anführungszeichen statischen Volumen irgendwo durch den Zyklus gegangen. Und ja, das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Wenn natürlich vom Anfang bis zum Ende des Zyklus immer sukzessiv mehr machst, dann brauchst du vielleicht am Ende des Deloads, je nachdem, wie du die letzten Trainingswochen gestaltest, vielleicht auch psychologisch einfach ein bisschen mehr Abstand von diesem harten Training. Ich meine, für dich ändert sich jetzt in der Hinsicht auch psychisch vielleicht nicht so viel. Du weißt, ey, es stehen jetzt drei Einheiten in der Woche an und die sind alle hart.
Ja, genau.
Das sind reguläre Einheiten. Wir haben dich halt auch jetzt in den letzten Trainingswochen nicht irgendwie nochmal just for the sake of it irgendwie gepusht.
Mhm.
Das machen ja auch, sag ich mal, viele, die wissen, in zwei Wochen Deload jetzt nochmal
schön
all in, ne? Alles Reps in Reserve null und Trainingsvolumen hoch. Das mag natürlich in gewissen Szenarien auf jeden Fall Sinn machen, keine Frage.
Ja.
Aber wenn man sich dann da vielleicht auch einfach nur des Pushens halber in den letzten Wochen nochmal pusht, dann braucht man vielleicht auch in der Deload-Woche manchmal so einen anderen Ansatz, ne, der dann auch vielleicht auch zu mehr psychischer Regeneration führt. In deinem Fall gleichbleibende Trainingsbedingungen ermöglichen da, sag ich mal, auch einfach mehr Konstanz, zum Beispiel auch dann eben in der Deload-Woche in deinem Fall jetzt auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Das muss man halt dann immer so ein bisschen Case by Case schauen. Das ist halt super witzig, so. Ja. Wenn du halt da, ja, so jetzt wie ich, viele, sag ich mal, Beispiele hast, wo du es halt immer unterschiedlich auch dann so ein bisschen gestalten kannst.
Ja,
dann,
auf jeden Fall. Ja, sweet. Wir hatten ja noch die eine größere Frage von der letzten Folge, die wir uns ja extra aufgespart hatten, damit wir da ein bisschen ausführlicher drauf eingehen können. Ich würde sagen, ich kram die eben einmal kurz raus.
Gerne.
War ja eine größere Frage, die aus mehreren kleinen Fragen bestanden hat. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht erstmal so den ersten Teil vorlesen und dann quasi beantworten und dann den zweiten Teil danach machen?
Ja, gerne.
Okay. Ich lese die Frage einfach nochmal kurz vor von Max Windhagen. Wie gesagt, ich finde es eine super interessante Frage, weil es auch einfach relativ vielseitig ist und einfach relativ viel abdeckt auch einfach. Genau, Intensitätstechniken. Wann haltet ihr den Einsatz von Intensitätstechniken für sinnvoll? Inwiefern spielen Übungsauswahl, Übungssequenz und Zeitpunkt des Mesozyklus in die Entscheidungsfindung ein? Ich weiß nicht, soll ich mal anfangen?
Gerne, ja, let's go.
Okay, wann haltet ihr den Einsatz für sinnvoll? Ich würde sagen, man könnte Intensitätstechniken auf jeden Fall verwenden, wenn man beispielsweise nicht besonders viel Zeit an gewissen Tagen für die Einheiten aufbringen kann, weil es einem ermöglicht, in relativ kurzer Zeit relativ viel qualitatives Volumen anzuhäufen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit oder generell, wenn man einfach jetzt eine relativ stressige Phase hat und beispielsweise statt 6-mal in der Woche nur 4-mal die Woche trainieren kann und anstatt seinen gewohnten 2 Stunden meinetwegen vielleicht 1 bis 1,5, dann kann das auf jeden Fall eine sinnige Sache sein, um einfach ein bisschen zeitsparender zu arbeiten und trotzdem sein Volumen aber reinzubekommen. Dann, was die Übungsauswahl angeht, würde ich auf jeden Fall sagen, ich würde eher Isolationsübungen bevorzugen für Intensitätstechniken anstatt Compounds. Weil wenn man sich jetzt beispielsweise mal eine rauspickt und ich würde mir jetzt einfach mal Myo-Raps rauspicken als Intensitätstechnik, kann man bei Eingelenksübungen bzw. bei Isolationsübungen relativ einfach anwenden. Bei Mehrgelenksübungen wie beispielsweise der Kniebeuge ist es halt relativ schwierig, weil im Prinzip du müsstest das Gewicht wieder ins Rack reinlegen. Dann, je nachdem welche Grenze man sich bei den Myo-Raps eben setzt, jetzt vielleicht 3 bis 5 Atemzüge, müsste man das Gewicht eben wieder erneut rausracken, dann wieder 3 bis 5 Wiederholungen oder je nachdem welche Grenze man sich da eben setzt, wieder ausführen, wieder racken und das Ganze dann wiederholen. Das ist halt relativ kompliziert und wahrscheinlich auch nicht so sinnig, einfach weil da natürlich auch noch so die Stabilitätskomponente mit dazu kommt. Das fällt bei den meisten Eingelenksübungen, vor allem wenn man es jetzt beispielsweise an der Maschine ausführt, zum Beispiel weg. Also ich würde jetzt zum Beispiel als Beispiel eine Preacher-Curl-Maschine nehmen, da kannst du das halt super easy machen. Da setzt du das Gewicht ab, atmest 3 bis 5 Mal tief durch, machst dann nochmal 3 bis 5 Wiederholungen, setzt wieder ab und wiederholst das Ganze dann einfach, bis du dann deine vorgegebene Wiederholungsrange eben nicht mehr erreichen kannst. Genau, das würde ich da auf jeden Fall zu sagen. Ansonsten Zeitpunkt des Mesozyklus, könnten wir quasi an das anknüpfen, was du vorhin zum Deload gesagt hast. Also wenn man jetzt beispielsweise einen dynamischen Ansatz fährt und das Volumen zum Ende vom Mesozyklus auch dann ansteigt im Gegensatz zum Vorhinein und dann die Anzahl an Sätzen vielleicht im Gegensatz zum Beginn eben auch um 2 oder 3 Arbeitssätze im Vergleich zu vorher eben angestiegen ist, auch wieder einfach dieser Zeitaspekt. Also angenommen, man hat einen dynamischen Ansatz, hat 3 Arbeitssätze in Woche 6, also oder am Ende vom Programming einfach mehr als zu Beginn, könnte man die zusätzlichen 3 Sätze, die dazugekommen sind, quasi auch durch Intensitätstechniken dann in ein Myo-Rap-Set beispielsweise verpacken, um da auch einfach wieder zeiteffizienter zu arbeiten und die Einheiten dann nicht ins Unermessliche von der Zeit her eben auszudehnen. Genau, das wären erstmal so meine Gedanken dazu. Ja, schöne Punkte
auf jeden Fall. Nee, stimme ich dir absolut zu, was du gesagt hast. Klar, Myo oder generell Intensitätstechniken sind ein super Tool, um einfach so ein bisschen zeiteffizienter einen hochwertigen Stimulus auf die Muskelfasern zu bringen, ganz klar. Mhm. Setup, was du gesagt hast, auch sehr, sehr entscheidend. Ne? Also die Übung sollte jetzt kein Setup benötigen, kein Setup haben, was super viel Zeit in Anspruch nimmt. Ne? Zum Beispiel das Wacken von einer Langhantel, das kann halt schon eine Limitation irgendwo darstellen, um potenziell Myo-Raps zu machen oder sowas. Ne? Mhm. Aber ja, was ich würde vielleicht dann noch so ein bisschen die Hintergründe erklären, so weshalb Intensitätstechniken überhaupt funktionieren. Und ja, erstmal, oder vielleicht noch, um dann noch ein bisschen was zu sagen, neben der Zeitersparnis kann es halt auch ein Tool sein, um ein bisschen mehr metabolischen Stress hervorzurufen. Mhm. Metabolischer Stress ist ja so ein Signalweg, der so in Bezug auf Hypertrophie so ein bisschen diskutiert wird. Ich habe da jetzt auch einen sehr, sehr ausführlichen Beitrag zu verfasst für Instagram, der kommt auch heute Abend online, aber gut, ihr hört diese Episode jetzt eher am Sonntag. Wir haben Donnerstag heute. Und ja, metabolischer Stress ist eben so die Anhäufung von Stoffwechselprodukten, Laktat, H+, positiv geladenen Wasserstoffatom und anorganischem Phosphat. Es gibt aber noch viele weitere und so. Aber ja, diese lagern sich eben im Blut an und sorgen dafür, dass ja der Sauerstoff oder werden durch einen Sauerstoffmangel hervorgerufen. Also wenn du zum Beispiel jetzt einen Arbeitssatz machst und du trainierst, dann wird der Sauerstoff relativ schnell aufgebraucht und es kommt dann eben zum sauerstoffarmen Milieu und das begünstigt halt eben auch nochmal die Anhäufung von Laktat. Also je länger eine Belastung anhält, desto höher eben auch diese Akkumulation von Stoffwechselprodukten und je kürzer die Pausenzeit, also zwischen Übung oder auch zwischen Wiederholung, desto schlechter können dann diese Stoffwechselprodukte auch wieder abgebaut werden. Ne, also je länger eine Belastung anhält und je weniger Zeit bereitgestellt wird, um diese Stoffwechselprodukte dann wieder abzubauen, desto höher dann die Anhäufung von metabolischem Stress. Und das ist ja auch etwas, was bei Intensitätstechniken auch immer irgendwo genutzt wird. Ja. Das ist ja, Intensitätstechniken sind ja letztendlich einfach sind Sätze mit angepasster Pausenzeit beziehungsweise mit verkürzter Pausenzeit. Und das begünstigt halt eben diese Anhäufung von metabolischem Stress. Und es scheint halt, als hätte dieser metabolische Stress eine positive Auswirkung auf die Hypertrophie. Ja. Darüber eben, dass ich denke mal so, der Hauptpunkt ist halt einfach, dass die Faserrekrutierung erhöht wird. Denn wenn, ich sag mal, die Slow-Twitch-Muskelfasern, die zu Beginn eines Satzes, wenn die Kraftanforderungen noch niedrig sind, wenn die dann einfach keinen Sauerstoff mehr haben, mit dem die arbeiten können, dann ermüden die und es müssen schneller größere motorische Einheiten, also die Typ-2-Muskelfasern, aktiviert werden, die halt sonst erst ins Spiel kommen, wenn die Kraftanforderungen halt sehr, sehr hoch sind. Also wenn es dann wirklich in Richtung Muskelversagen geht, dann kommt es halt eben zu dieser vollständigen Rekrutierung der Muskelfasern. Und das hast du mit metabolischem Stress, wenn der vorhanden ist, halt viel, viel eher. Ne? Das heißt, diese Typ-2-Fasern müssen früher innerhalb eines Satzes rekrutiert werden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Myo-Webs machen, wie du es gesagt hast, wir machen Wadenheben oder so, dann machen wir den ersten Satz, machen wir 15 Wiederholungen oder so, dann brennt der Muskel ordentlich, dann geben wir dem aber kaum Zeit, um Laktat und die anderen Metaboliten wieder abzubauen und machen dann direkt den nächsten Satz. Das heißt, direkt zu Beginn an sind die Slow-Twitch-Fasern schon ermüdet und die Fast-Twitch-Fasern müssen direkt von den ersten Wiederholungen an direkt schon viel mehr Arbeit ableisten und erfahren darüber dann auch mehr mechanische Spannung. Ja. Mechanische Spannung natürlich hier der Hauptmechanismus, der neben den Muskelschäden eben noch existiert. Und darüber kann man im Endeffekt dann auch wieder einfach einen sehr, sehr zeiteffizienten Stimulus einfach auf die Muskelfasern bringen, weil du dann direkt von an Beginn des darauffolgenden Satzes eine fast vollständige oder eine sehr, sehr hohe Faserrekrutierung einfach hast.
Ja, genau.
Was dann auch so, sag ich mal, so die der Takeaway auch von dem Artikel, den ich geschrieben habe, war, dass man halt auch diesen metabolischen Stress gar nicht so gut von der mechanischen Spannung trennen kann, weil ich gesagt habe, durch die verbesserte Faserrekrutierung kommt es halt auch einfach dazu, dass andere Fasern, also in dem Fall eher die Typ-2-Fasern, die wir möglichst erwischen wollen, dass die dann halt wiederum auch mehr mechanische Spannung erfahren.
Ja.
Also man weiß jetzt nicht genau, ob es jetzt an diesem metabolischen Stress per se liegt oder ob der metabolische Stress zu einer höheren Faserrekrutierung führt und das dann wiederum die mechanische Spannung begünstigt. Also das ist dann auch wiederum ein bisschen schwer zu sagen, aber metabolischer Stress hat halt auch noch ein paar positive Auswirkungen auf die Proteinbilanz, über Zellschwellungen, die halt hervorgerufen werden. Das scheint auch die Hypertrophie positiv zu beeinflussen und so. Also da gibt es dann schon auch so ein paar Rationalien, die vielleicht dafür sprechen. Also das könnte je nachdem auch ein Grund sein, weshalb man jetzt sagt, okay, man baut jetzt Intensitätstechniken vielleicht mal mit ein. Das wäre jetzt nichts, wo ich zu jedem Zeitpunkt viel Fokus drauf legen würde, weil die mechanische Spannung vermutlich doch einfach der primäre Auslöser ist und der Rest dann vielleicht dann, also Muskelschäden ist dann nochmal ein anderes Thema, aber dass ein metabolischer Stress vielleicht noch so eine additive Wirkung haben kann. Ja. Deswegen vielleicht mal phasenweise mit einbauen, vielleicht auch mal für einen Mesozyklus mal so ein bisschen einstreuen hier und da bei Übungen, wo es sich natürlich anbietet, wie du das halt eben auch schon gesagt hast. Also Intensitätstechniken müssen ganz klar zur Übung eben auch passen. Und ja, da bieten sich natürlich Übungen mit einer geringen Stabilitätsanforderung an, also Eingelenksübungen, Training an Maschinen oder sowas und Übungen, die kein aufwendiges Setup benötigen. Ne? Wenn du dich halt wirklich jedes Mal dann irgendwie wieder auf die Bench auch legen musst, das Setup einnehmen musst, die Brücke hältst und das und die Stange dann raushebst, all das, ne, das ist natürlich auch schon eine Sache, die Ressourcen in Anspruch nimmt und die möchte man sich möglichst sparen, weil es geht dann wirklich einfach nur darum, den Muskel wirklich gut auszutrainieren. Und das muss halt auch bei jeder Übung gegeben sein, ne? Dass der Zielmuskel als easy zum limitierenden Faktor gemacht werden kann, dass dich nicht deine Psyche, dein kardiovaskuläres System, irgendwelche Agonisten oder so limitieren, sondern dass es halt wirklich eine Übung ist, wo der Zielmuskel ja doch schon ziemlich gut isoliert werden kann. Das ist halt eben so die Voraussetzung, würde ich sagen, genau.
Ja, genau. Dann, zweiter Teil von der Frage. Sind potenzielle Trade-offs hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit eurer Ansichten nach relevant? Wie ranken verschiedene Techniken auf der Stimulus-to-Fatigue-Skala auch im Vergleich zu Straight-Sets? Welche Intensitätstechniken finden in eurem Programming und in dem eurer Klienten häufig Anwendung?
Ja, ich finde den ersten Punkt oder den ersten Gedanken ganz gut. Also es wird ja immer so gesagt, okay, Intensitätstechniken kann man nicht so gut tracken und man kann dann nicht so gute Rückschlüsse ziehen, ob ein gewisser Trainingsansatz jetzt zu den gewünschten Erfolgen geführt hat. Ich denke mir, dass Intensitätstechniken ja bei Übungen angewendet werden, wie wir eben schon gesagt haben, die vielleicht jetzt auch, also die zwar schon irgendwo repräsentativ sind dafür, okay, wie groß ist der Muskel gerade, aber dass man das auch über, also dass man, ich finde, also das ist jetzt nicht so ein Kriterium, wo ich sage, das muss gegeben sein, weil wir haben natürlich auch noch andere Übungen. Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, die Brust trainieren und bei der Fly-Variante dann eine Intensitätstechnik oder so machen, okay, vorausgesetzt, wir tracken das Ganze jetzt irgendwie nicht so akkurat, wobei man das natürlich auch kann.
Ja, ne? Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Ja,
also es geht natürlich, aber sagen wir mal jetzt jemand, okay, ich halte jetzt vielleicht die Pausezeiten bei den Myo-Webs oder Cluster-Sets oder hast du nicht gesehen, ne? Vielleicht mal nicht so konstant. Ja, dann hast du da natürlich unterschiedliche Gegebenheiten und die Performance oder die Trainingsdaten sind jetzt vielleicht nicht so eindeutig, wie man es vielleicht gern hätte, aber du hast ja auch da noch andere Bewegungen für die Brust, wo du dann sagen kannst, ey, die Brust ist gewachsen. Ich meine, das müssen wir im Umkehrschluss immer sagen. Also ich finde den Gedanken so ein bisschen übertrieben. Also ich finde, zu viele sind echt irgendwo auch ein bisschen zu penibel, wenn es auch so ein bisschen um die Sammlung von Trainingsdaten geht, weil man sich halt wirklich immer so eine hundertprozentige objektive Datensammlung so ein bisschen wünscht und das einfach gar nicht gegeben ist. Ja. Ne? Also man meint dann immer, okay, ich kann jetzt genau sehen, ey, die Performance, die geht jetzt von Woche zu Woche immer um eine Rep hoch und das ist so ein geradliniger Prozess und ich kann das dann genau hundertprozentig sagen, wie meine Progressrate ist und so. Aber es ist halt super schwer, das alles auch eben so zu standardisieren, dass es halt zu jedem Zeitpunkt eben auch erkennbar ist, was da passiert. Also ich denke, das ist so ein bisschen overhyped, so dieser Punkt, okay, Messbarkeit von Progressionen, klar, irgendwo musst du das natürlich über die Trainingsdaten festhalten, aber es ist jetzt keine Voraussetzung, ob du eine Übung machst oder nicht. Also du hast ja da, wie gesagt, mehr verschiedenere, unterschiedliche Übungen für eine Muskelgruppe und da kann man oder sollte man einfach die Performance in Gesamtheit eben auch betrachten und jetzt nicht unbedingt isoliert für eine einzelne Übung und das nur daran messbar machen. Also denke ich, so das ist jetzt für mich so kein Grund, weshalb ich sagen würde, ich brauche jetzt keine Intensitätstechniken
ein. Ja. Ja, voll. Also ich finde jetzt auch, wenn man jetzt beispielsweise mal die Straight Sets gegenüber den Intensitätstechniken jetzt so ein bisschen gegenüberstellt, muss man natürlich auch einfach wieder gucken, in welchem Kontext wird das Ganze angewendet. Also klar, mit Straight Sets ist es vielleicht ein bisschen einfacher, das Ganze vielleicht einfach im Programming zu tracken, aber da muss man sich halt auch einfach wieder auch die Gegebenheiten von der Person anschauen. Angenommen, wir haben halt wirklich eine Person, die jetzt aktuell nicht viel trainieren kann. Und die dann eben auf diese Techniken zurückgreifen müsste, so um einfach zeiteffizient zu arbeiten. So, da würde ich trotzdem einfach sagen, auch wenn es vielleicht jetzt theoretisch gesehen nicht so messbar ist, wie das mit den Straight Sets, würde ich trotzdem sagen, würde ich es trotzdem einfach programmen, einfach weil es für die Person in dem Kontext aktuell auch einfach sinnvoller ist, um das Volumen halt in dem Fall dann einfach reinzubekommen. Ja. Und auf der anderen Seite finde ich halt auch, man kann es ja schon relativ gut tracken, solange man es dann halt trotzdem auch einfach konstant lässt. Also angenommen, man switcht jetzt nicht jede Einheit hin und her. Also die Einheit mache ich dann meinetwegen 5 Straight Sets und die andere mache ich dann 3 Straight Sets und dann halt noch ein Myo-Set hinterher. Ja. Also würde ich trotzdem sagen, dass solange es über den Mesozyklus einfach trotzdem konstant bleibt, dass dann ja trotzdem eine Konstante dadurch gegeben ist und dass man es dann trotzdem einfach relativ gut messen kann, auch im Vergleich zu Straight Sets.
Absolut, genau. Ja. Ja, deswegen einfach machen, sich auf die Prinzipien verlassen, die zum Muskelaufbau führen. Genau. Ne? Paar Sätze, harte Sätze, Namen, muskulären Versagen und das wird dann im Umkehrschluss zur Adaption führen und ob ihr das dann in euren Trainingssheets erkennt oder nicht, ist dann eigentlich wieder so ein bisschen zweitrangig, weil ihr macht ja in dem Fall alles dafür, dass der Muskel wächst und ja, klar, wenn man es dann noch irgendwie anhand der Trainingsdaten nochmal bestätigt bekommt, ist das natürlich so die Kirche auf dem Kuchen, aber da eignen sich dann wiederum auch andere Übungen vielleicht dann auch wieder besser für, wo Bedingungen vielleicht nochmal ein bisschen konstanter sind als dann bei gegebenenfalls bei Intensitätstechniken. Ja.
Ich weiß nicht, welche Intensitätstechniken programmst du vielleicht selber oder gefallen dir besonders gut, also jetzt persönlich?
Persönlich sehr, sehr gerne Myo-Reps, vor allen Dingen für Waden und Bauch.
Ja, safe.
Also da arbeite ich eigentlich auch schon immer mit Myo-Reps und auch mit Kunden arbeite ich da sehr, sehr viel mit. Ansonsten hier und da antagonistische Supersätze. Vor allen Dingen, wenn man da so ein bisschen zeiteffizienter durch die Einheit kommen will, das ist halt so eine Sache, da lässt man nicht viel Stimulus auf der Strecke. Klar, wenn du so die gleiche Muskelgruppe supersettest, das könnte halt jemand, je nachdem, klar, führt auf der einen Seite natürlich zu mehr Stimulus in einem kürzeren Zeitraum, aber wenn du dir da vielleicht ein bisschen mehr Zeit zwischen den Übungen gelassen hättest, hättest du einen höheren Stimulus generieren können. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen dann wieder die Frage. Aber das hast du halt bei antagonistischen Supersätzen super wenig. Also wenn du hingehst, Bankdrücken machst, dann anstatt 2 Minuten oder 3 Minuten nur 1,5 Minuten pausierst, dann einen Satz rudern machst, dann nochmal 1,5 Minuten pausierst und dann erst wieder deinen nächsten Satz Bankdrücken machst, dann hast du die Pausenzeit, sag ich mal, sehr, sehr effizient genutzt. Ja. Wobei du hättest ja sogar noch länger Pause, sag ich mal, lokal für die Brust in der Zeit, wo du den Rücken wieder trainierst. Also könntest du vielleicht hier drüber auch nochmal einen höheren Stimulus generieren, je nachdem, wie systemisch belastend dann das Rudern halt auch akut ist. Ne? Mhm. Je nachdem, wenn du halt da mal sehr, sehr gut, sehr, sehr sauber ruderst oder so, dann hat es vielleicht auch jetzt gar nicht so ein, sag ich mal, so eine große systemische Ermüdung und vielleicht kannst du darüber dann sogar noch einen effektiveren Stimulus setzen, potenziell halt. Ne? Genau so könnte man auch ein bisschen Zeit sparen und ansonsten baue ich hier und da Cluster-Sets ein. Das mache ich ganz gern bei, vor allem jetzt im Home-Gym, bei Athleten, die bei Klimmzügen zum Beispiel Probleme haben mit dem eigenen Körpergewicht mehr als 5 saubere Wiederholungen zu schaffen. Okay. Kommt halt auch oft dazu, wenn du einen sehr schweren Athleten hast oder die noch nicht so fortgeschritten sind oder sowas, dass der Widerstand des eigenen Körpergewichts, dass der einfach zu hoch ist bei den Klimmzügen. Klar, irgendwie schafft man es immer, ne, man kennt es, aber hey, es geht ja nicht darum, irgendwie möglichst viele Klimmzüge zu machen, sondern natürlich, um die Muskelfasern bestmöglich zu stimulieren, Wachstum hervorzurufen, und das sind unterschiedliche Paar Schuhe. Deswegen sage ich dann zum Beispiel, anstatt, ey, mach jetzt 3 Sätze mit 5 Wiederholungen, mach halt einfach, keine Ahnung, 12 oder 15 Wiederholungen insgesamt. Ja. Wie du die machst, ist egal, Hauptsache, die sind alle technisch super. Ja. Das ist dann immer so ein bisschen die Voraussetzung, und dann sieht das vielleicht so aus, dass im ersten Satz, dass man dann 3 Wiederholungen macht, kurz absetzt, nochmal 2 Wiederholungen macht, absetzt, 2, 2, 2 und ja, so weiter, bis man halt auf diese Wiederholungsanzahl kommt. Also Cluster-Sets finden bei mir hier und da auch ja, Anklang, oder auch so bei einer Übung wie zum Beispiel Glute Ham Raises. Mega geile Übung, wo man halt gleichzeitig Hüftstreckung und Kniebeugung trainieren kann. Super Übung für die Beinrückseite. Ja. Für manche sehr, sehr schwierig. Ich muss auch sagen, als ich zum ersten Mal gemacht habe, habe ich auch erstmal nur so 4 Wiederholungen geschafft. Wenn du halt wirklich in die volle Verkürzung eben noch kommen willst, ne? Also, dann auch, ich habe da wirklich mit einer guten Technik gearbeitet. Das war am Anfang richtig, richtig, richtig schwer. Ja. Und da habe ich es dann auch so gemacht, dass ich dann einfach die Wiederholungen so ein bisschen aneinander geclustert habe, so dass wirklich jede Rep technisch einwandfrei war. Und das wäre auch noch eine Intensitätstechnik, mehr oder weniger, die ich ganz gerne nutze.
Ja, ja, sind eigentlich auch so die 3 hauptsächlichen, die ich selber auch verwende oder dann auch für andere Leute eben auch programme. Ich gucke tatsächlich auch immer so, also manche Athleten haben ja auch so ein, die sind sehr pumpbegeistert, sage ich jetzt mal. Die mögen es einfach auch, wenn der Muskel so richtig brennt. Ja. Das wäre vielleicht auch noch so eine Sache, wo man sich vielleicht überlegen könnte, einfach aus dem Spaßfaktor das Ganze vielleicht auch einfach noch mit einzustreuen. Da ist das, also finde ich persönlich super nice. Bei Waden und Bauch auf jeden Fall. Einfach auch, damit es einfach schneller abgehakt ist, muss ich sagen. Aber sonst finde ich es eigentlich auch ziemlich nice, jetzt beim Seitheben oder bei den Armen zum Beispiel, da auch einfach mit Cluster-Sets oder auch Myo-Raps zu arbeiten, einfach weil das auch einen richtig guten Pump gibt und sieht dann halt dementsprechend im Spiegel auch immer ganz nice aus. Ne?
Mit mehr metabolischer Stress auch dabei, ne?
Ja, genau.
Ja, es ist, wie gesagt, noch so ein bisschen abzuwarten, was da vielleicht noch an Studien so rauskommt. Aber zum aktuellen Zeitpunkt, metabolischer Stress scheint auf jeden Fall auch einen positiven Effekt zu haben. Schaut euch einfach mal den Beitrag an bei mir auf Instagram. Habe ich mir viel Mühe mitgegeben mit Quellenangaben und alles und sowas. Ne? Also,
ja, auf jeden Fall.
Schaut da mal rein und da könnt ihr bestimmt ein bisschen was mitnehmen. Nice. Danke auf jeden Fall für die Frage, Max.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr schön.
Weiß nicht, wollen wir eine Frage noch mit reinnehmen, oder?
Haben wir noch eine?
Ja, eine hatten wir, glaube ich, vom letzten Mal auch noch übrig gehabt. Die wollten wir auch noch verschieben. Je nachdem, warte mal. Ich glaube hier, die von Chris Seid, oder? Worauf schaust du, wenn jemand von dir gecoacht werden will?
Gute Frage. ich habe jetzt nicht so einen Katalog an Parametern, die der Kunde jetzt erfüllen will. Was ich eigentlich immer mache, also wenn ein Interessent zu mir kommt, dass ich einfach mal mit dem ein bisschen quatsche, ne? Dass man guckt, dass man einfach mal so die Situation der Person durchspricht, eben auch mal schaut, was für Erwartungen hat die an den Coach oder an mich. Und ich möchte halt einfach, ne, dass derjenige ambitioniert ist, dass er bereit ist, die Arbeit reinzustecken, die es benötigt, um das Ziel zu erreichen, dass er mir vor allen Dingen auch vertraut. Das ist natürlich ganz wichtig. Klar, der Athlet soll und darf auch, muss auch seinen eigenen Kopf haben und soll sich auch mit in den Coaching-Prozess einbringen. Aber im Endeffekt, wenn ich sage, hey, so, wir machen das jetzt so und so, weil so und so, ne, dann soll das natürlich auch befolgt werden. Ja. So, klar, es ist, ne, ich meine, das wisst ihr auch, wenn ihr schon länger den Podcast hört, dass ich jetzt nicht so unterwegs bin, dass ich jetzt sage, hey, so, mein Wort ist hier Gesetz und so wird das hier gemacht und so. Ja. Aber ich sag mal, so ein gewisses Vertrauen muss natürlich gegeben sein.
Klar, auf jeden Fall.
Die Person sollte wissbegierig und wissbegierig sein, sollte lernen wollen. Das sind immer so gute Voraussetzungen und weiß nicht, schwer zu beantworten. Hey Konstantin, wie machst du es? Hast du noch irgendwas, worauf du so vorher schaust?
Ich mache es eigentlich ja auch ähnlich. Also ich mache es auch immer vorher, wenn jetzt irgendwer potenziell irgendwie eine Anfrage stellt, dann quatsche ich auch erstmal ein bisschen mit dem und höre mir erstmal so an, was der so zu sagen hat, wie du auch, was für Erwartungen der vielleicht hat, je nachdem, wie die Ambitionen von ihm auch einfach aussehen. Was man natürlich sagen muss, was hilfreich ist. Es ist jetzt kein zwingendes Muss, aber wenn jetzt beispielsweise schon so ein paar grundlegende Bausteine, sage ich jetzt mal, gelegt sind, also was jetzt zum Beispiel die Ausführung beispielsweise Grundübungen angeht, das ist natürlich super nice, wenn derjenige, der die Anfrage stellt, die schon relativ technisch gut beherrscht, weil es halt immer ein bisschen schwierig ist, das Ganze vielleicht auch jetzt online dann komplett von null an quasi zu vermitteln. Ja. Geht natürlich auch, ist vielleicht aber ein bisschen schwieriger, da jetzt vielleicht konkrete Anweisungen oder jetzt konkretes Feedback dann auch zu Technik und Co. zu geben. Einfach weil du es auch nur aus einer Perspektive jetzt zum Beispiel in einem Video dann eben siehst und dir kein Gesamtbild von der ganzen Geschichte eben machen kannst. Das ist natürlich, wie gesagt, es ist kein Muss, dass das quasi schon beherrscht wird, aber hilft natürlich ungemein, wenn das halt schon gegeben ist, sage ich jetzt mal.
Klar, das ist so eine gewisse Limitation halt auch eben im Online-Coaching, dass du halt, dass du halt den Kunden halt nicht direkt von Tag 1 an die Hand nehmen kannst und sagen kannst, hey, das hier ist die Beinpresse, hier trainierst du deinen Quadrizeps. So, das geht schon, aber es ist natürlich besser, wenn du das Ganze vor Ort auch machst und davon von einem Trainer eingewiesen wirst. Aber ich sag mal, jemand, der jetzt mit dem Training anfängt, ich glaube, der sucht sich auch selten dann direkt einen Online-Coach. Zumindest bei mir war es jetzt noch nie so, dass jemand zu mir kam und der vorher noch nie ein Gym von innen gesehen hat.
Ja.
Deswegen, aber da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, so eine gewisse Basis sollte natürlich gegeben sein. Mhm. Jemand sollte schon mal im Gym gewesen sein, trainiert haben, um dann auch im Online-Coaching im Online-Coaching einfach ankommen zu können. Ne? Mhm. Aber ich muss sagen, ich finde, dass es mittlerweile echt sehr, sehr gut funktioniert, die Technik über Videos zu analysieren und zu verbessern.
Nee, das auf jeden Fall.
Heutzutage, ich meine, jeder hat immer sein Handy am Start und nicht jeder Klient von mir kriegt es hin, ne, das Handy einfach aufzustellen. Klar, die Aufnahmen sind nicht immer perfekt, nicht immer aus dem richtigen Winkel gefilmt und manchmal sieht man nicht alles. Und, aber es sind schon wirklich, also es reicht aus, um demjenigen Tipps mitzugeben, die Technik zu verbessern. Mhm. Also es funktioniert wirklich immer. Und
das auf jeden Fall.
Ja, ich möchte vielleicht auch in meinem Service dann auch noch so ein gewisses Live-Training eben auch noch mit reinbringen, dass ich zum Beispiel auch jedem Kunden von mir dann immer noch die Möglichkeit gebe, wenn er das wahrnehmen kann, dass man da auch sich dann mit Beginn der Zusammenarbeit vor Ort irgendwie trifft.
Ja, das auf jeden Fall.
Und ihr vielleicht auch mal einfach zusammen trainiert oder den Kunden bei einer Einheit dann eben auch begleitet. Dafür müsste derjenige dann natürlich hier irgendwie nach Köln kommen oder so, aber wenn das möglich wäre, dann glaube ich, ist das auch ein sehr, sehr cooler Einstieg, um da schon mal so ein paar grundlegende Sachen eben auch schon sicherzustellen und dann alles Weitere dann eben über diesen Online-Weg dann weiterhin zu verbessern. Ey, und noch ein Punkt, es kommt natürlich auch, also worauf ich auch noch so ein bisschen achte, ist, okay, mit was für Zielen tritt der Kunde an mich heran? Will der jetzt, dass ich, weiß nicht, seine Verletzungen behandle oder sowas, wenn er halt einen Bruch hat oder so, dann muss ich natürlich, ich muss natürlich gucken, dass sein Ziel in meinem Aufgabenbereich eben auch liegt.
Ja.
Oder wenn die Person jetzt wirklich eine massive Essstörung hat oder sowas, dann bin ich dafür nicht der Ansprechpartner, weil dafür bin ich nicht qualifiziert. Da sollte man zu einem Experten in diesem Bereich gehen. Mein Aufgabenbereich liegt halt eben darin, okay, Trainingsplanoptimierung eben, ne, je nachdem, was das Ziel ist. Ja. Bei den meisten halt wirklich Muskelaufbau, Verbesserung der Körperkomposition, Ernährung fällt da eben noch mit rein. Ansonsten eine generelle Lifestyle-Optimierung, ne, natürlich auch dahingehend die Zielsetzung dann letztendlich zu erreichen.
Ja.
Und da muss man da eben so ein bisschen gucken, ne? Fällt das, was dem Kunden helfen würde, wirklich in meinen Bereich, wo ich auch entsprechend qualifiziert für bin.
Und
muss ich aber auch sagen, dass das eigentlich noch nie wirklich vorkam. Also ich hab schon Kunden gehabt mit so einer gewissen Historie, so jetzt auch in Bezug auf gestörtes Essverhalten oder sowas. Ja. Aber das war dann immer alles schon so mit einem Experten abgeschlossen.
Ja.
Also die waren dann schon in Behandlung und Dementsprechend war das jetzt für mich keine Problemstellung, die jetzt irgendwie eine zentrale Rolle im Coaching-Prozess eingenommen hätte. Von daher kam das bei mir jetzt eigentlich auch noch nie vor, dass ich gesagt habe, ey, so deine Ziele, die sind nicht mit meinem Service irgendwie zu vereinbaren oder so.
Ja, ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Da finde ich es halt auch nur ganz wichtig, dass derjenige, der die Anfrage stellt, dann halt auch direkt von Anfang an einfach kommuniziert, direkt alle Karten auf den Tisch legt, dass du dann eben auch im Prinzip direkt von dir aus sagen kannst, okay, ja, auf dem Weg kann ich dich unterstützen oder klär das besser mit dem oder dem, vorher noch einmal ab, such dir noch einen Experten und sobald das Problem in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, beseitigt oder gelöst worden ist, kannst du dann vielleicht nochmal bei mir die Anfrage stellen, aber jetzt aktuell würde ich mich dann eben nicht in die Verantwortung ziehen wollen, um der Person dann halt dementsprechend weiterzuhelfen.
Sehr schön gesagt, ja, absolut. Karten auf den Tisch legen, offen und ehrliche Kommunikation ist da das A und O.
Ja.
Das ist natürlich auch die Sache, ne? Man muss sich da wirklich aufeinander einlassen, sich austauschen und ich muss sagen, es funktioniert wunderbar. Also ich bin echt begeistert einfach so von, ich mache es jetzt schon durchgängig seit 2 Jahren und es funktioniert tatsächlich auch immer besser und ich denke wirklich, dass das Online-Coaching sehr, sehr viel Potenzial hat oder auch jetzt im Vergleich zu so einem Live-Coaching, also im Prinzip einem Personal-Training, viele, viele Vorteile hat
und
auch bessere Erfolge für, ich sag mal, den gleichen Geldeinsatz liefert. Mhm. Ne? Ich sag mal, so ein Personal-Training so, da zahlst du dann vielleicht, einfach mal jetzt um paar Zahlen in den Raum zu werfen, vielleicht die Hälfte die Hälfte von einem Monatsbeitrag fürs Online-Coaching und hast dann vielleicht den Trainer dann nur für eine Stunde oder so.
Genau.
Und beim Online-Coaching hast du halt immer diese Kommunikation, die halt immer stattfinden kann.
Genau.
Wenn du eine Frage hast, kann der Klient mir schreiben, ich antworte ihm dann spätestens am Folgetag. So, das ist dann immer so, ich bin viel eher erreichbar als jetzt ein Trainer, der dann irgendwie nur eine Stunde die Woche dann für dich da ist und das halt wirklich zu einem sehr, sehr guten Preis. Also finde ich echt, ich würde es nicht anbieten, wenn ich davon überzeugt wäre, das ist natürlich auch klar, aber ich muss echt sagen, es funktioniert wirklich sehr, sehr gut und bin da echt zufrieden mit, wie es läuft.
Ja, genau, würde ich auch so unterschreiben. Ich glaube, da sind auch einfach ganz viele auch einfach, jetzt ist mir das Wort entfallen, was ich sagen wollte. Ich glaube, das schätzen einfach auch die meisten Kunden einfach an dem Online-Coaching eben, die Kommunikation, die da halt einfach zustande kommt.
Perfekt. Ja, wir sind fast eine Stunde in.
Mhm.
Wollen wir die Episode abschließen? Haben wir noch was?
Ja, ich glaube, Fragen haben wir soweit alle beantwortet. Die noch offen waren, haben wir durch.
Cool.
Ja, ansonsten fehlt natürlich nur noch der obligatorische Spotify-Track der Playlist.
Ich nehme von Lugardi und Nein Keine Zeit. Kennst du die?
Mhm.
Stark.
Ey, ja, ist
das
nice,
sind hier Lokalmatadoren aus Köln.
Mhm.
Ich war auch schon bei 2 Konzerten von denen.
Mhm. Ja, nice, ja.
Ja, mega geile Mucke, sehr, sehr chillig.
Ja. Ja. Was packe ich denn drauf? Dann würde ich von PA Sports. Moment, ich gucke einmal ganz kurz nach, wie er heißt. Ich glaube, 7 Jahre. Moment. Ich gucke eben einmal. Jetzt findet er es.
Flugmodus ist drin.
Warte mal, ich müsste es aber eigentlich auch hier finden. So weit unten ist es nicht. Warum ist denn? Jetzt komm. Ja, ich glaube, PA Sports mit 7 Jahre müsste es sein.
7 Jahre,
okay. Ist jetzt nicht krass so aufputschend, aber ich finde den Text über das, worüber er rappt, finde ich halt ziemlich krass. Es gibt einen richtig guten Push im Training, finde ich. Also kann man sich auf jeden Fall mal geben, ja.
Ja, nice. Sehr entspannt. Ey, mein Training, mein Track hat auch nichts mit Training zu tun oder so. Ja. Ey, ich höre auch irgendwie, also auch gerade sehr, sehr viel Musik abseits vom Training. Hilft mir auch, also sag ich mal, so ein bisschen zu entspannen manchmal oder sowas, weißt du. Deswegen so dahingehend ist meine Musikauswahl auch gerade so ein bisschen ausgelegt. Ich habe natürlich immer noch meine Sickkan-Playlist mit den ganzen Hardstyle, Hardcore, Uptempo-Tracks und so. Die wird auch im Training gut misshandelt, aber Musik auch gerade abseits vom Training echt gutes Mittel, um
auf jeden Fall
bestmögliche Regeneration jetzt für die Wettkampf-Diät zu gewährleisten. Cool. Yay. Am Ende der Episode natürlich immer noch ein kleiner Disclaimer. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt und ihr zufälligerweise gerne Produkte von ESN konsumiert, dann könnt ihr für den ESN-Shop, esn.com-Shop, den Code Hyper nutzen. Damit bekommt ihr immer den jeweiligen Bestpreis. ESN hat ja immer ab und an, eigentlich fast durchgängig immer, ja, so kleine Rabattaktionen am Laufen. Ne? Mal gibt es hier 15% auf Proteine, Proteinriegel und so. Und mit Hyper bekommt ihr immer den Prozentsatz, den es halt in der Aktion halt auch gibt. Also wirklich immer den Bestpreis. Das heißt, ihr könnt den Code durchgängig nutzen für eure Bestellung und immer ja das Maximum dabei dann noch sparen. Wie gesagt, nur im esn.com-Shop gültig. Und ja, damit unterstützt ihr den Podcast. Würde uns sehr freuen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, würde ich sagen, hören wir uns 2 Wochen wieder.
In 2 Wochen. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.